Das ist ein schwieriger Punkt, wie ich auch selber immer wieder festgestellt habe. Es ist wahr, der normale Mensch, der lebt gerne, auch wenn das Leben kein Honigschlecken ist, sondern eben so, wie es ist. Das kann man ja auch im Alten Testament, im Buch Kohelet lesen, besser ein lebendiger Hund als ein toter Löwe. Also an sich leben die Leute gern und wollen nicht tot sein. Auf der anderen Seite, sobald die Menschen anfangen zu denken, scheint sich's anders darzustellen. Die alten Griechen haben gesagt, das Beste ist, nicht geboren zu sein. Und bist du geboren, schleunigst dorthin zu gehen, woher du kamst, das zweite Beste. Hat man mir übrigens wiederholt auch schon bei Diskussionen um die Abtreibung vorgehalten. Also das erscheint, und für Asien ist das Leben auch ein Unglück. Das Leben jedenfalls der Einzelnen, selbst in Indien, wo an sich gesagt wird, der Grund aller Wirklichkeit ist Sat Chit Ananda, sein Wissen Wonne, ist für den Einzelnen das Leben ein Leiden und ein Schmerz, und erhofft wird dann die Auflösung wie des Salzmännchens, also im Meer, das Verschwinden dessen. Nur die biblische Tradition, das muss man sich klar machen, nur die biblische Tradition, also die Bibel der Juden, das Christentum und dann eben auch die dritte Schöpfungsreligion, der Islam, da ist es so, dass gesagt wird, dieses Endliche soll sein. Die Bibel sagt es ganz deutlich. Erstmal sagt es immer, es sei, es werde, spricht Gott dort. Und dann blickt er zurück am sechsten Tag auf das bisherige. Nach übrigens der überwiegenden Mehrheit der Rabbinen ist da schon der Sündenfall passiert. Und er sagt, er sah, dass alles sehr gut war. Tov me'od, sehr gut. Das ist tatsächlich nur hier zu haben. Und deswegen wundere ich mich auch so sehr nicht, wenn heute wieder der größere Teil der Philosophen sagt, mit dem Tod hört es auf. Mehr wundere ich mich natürlich schon und finde das betrüblich, wenn ich nach Umfragen höre, wie weit diese Meinung inzwischen auch unter Christen, unter Kirchgängern, ja sogar auch unter Theologen und Geistlichen herrscht. Also das ist alles andere als selbstverständlich, sondern es ist wirklich mühsam, dafür einzutreten. Das ist also das Erste, also mit der Schöpfung tatsächlich. Wenn ich tatsächlich von der Schöpfung ausginge, dann meine ich, läge es an sich doch nahe, sich zu sagen, dass eine Person nicht auf Zeit bejaht werden kann. Sondern das ist ja entweder du sollst sein oder du sollst nicht sein. Aber man kann eine Person eigentlich nicht, so wie Hans Albers da, bis morgen früh um 9 und wenn es schön ist, auch bis um 10 oder auch nicht für 70 Jahre, sondern das muss dann schlechterdings gelten. Im Jahr zu einer Person ist ein Jahr ohne in Unbedingtheit. Aber wie weit soll man das vermitteln? Insofern fand ich das schon wichtig, dass hier in dieser Form eingesetzt wird. Ich hätte mich, man merkt, dass auch da die Texte etwas älter sind, wenn ich da denke, in diesem Absatz über das Geheimnis des Todes dann, dass dort gesagt wird, dass der Mensch, wenn er nicht gesündigt hätte, nicht gestorben wäre. Da muss man sich ja schon fragen, was heißt das? Ich versuche das den Studenten immer so zu erklären, dass es auch im natürlichen Paradies einen Abschied gegeben hätte in den Himmel hinein. Das Wort Paradies ist ja zweideutig. Das erkläre ich immer so an Dante. Das natürliche Paradies gehört in den zweiten Teil seines großen Poema Sacro Poema. Das natürliche Paradies, wo Adam und Eva sind und die Schlange vor allen Dingen, die Probe. Und wenn Jesus dann sagt zu dem Schächer, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, meint er natürlich nicht dieses Paradies, sondern er meint das, dem dann der Dante seinen ganzen dritten Band widmet, den Himmel. Und ein Abschied von diesem natürlichen Paradies, wenn wir denn in ihm geblieben wären, in den Himmel, und zwar nicht nach unserem Wunsch, sondern auf Ruf Gottes, das wäre auch dann der Fall gewesen, also dass das hier nicht einfach so ohne Ende einfach weitergegangen wäre. Das müsste man, denke ich, aufnehmen. Aber dass es damit ein Leben über diese Befristung hinaus in eine Endgültigkeit geht, das meine ich, ist tatsächlich mit dem Gedanken der Schöpfung gegeben für Personen.
Und dass eben diese Zustände dann so eingetreten sind, wie sie eingetreten sind, und dass eben das Wort Tod nicht mehr in diesem paradiesischen Sinn für uns Realität ist, sondern andersrum, das gibt der Text Gaudium et Spes ja auch selber so zu bedenken, ist eben das Gefallensein dieser Schöpfung, und
So
zwar
ist es, nicht?
durch
Ja.
die Freiheit. Aber, und Sie haben jetzt gesagt, dass Sie fänden es so großartig, dass alles verbindend oder wie auch immer eben der Mensch als Freiheitswesen dargestellt wird. Was ist daran so wichtig und so besonders?
Ich glaube, dass man das heute deutlicher sieht als damals. Damals gab es noch nicht so viele Leute, die da geschlossen behaupteten, wir seien bloß gesteuert von unseren Neuronen. Wenn ich das nämlich einführe, wie das bei uns geschieht, dann ist ja eigentlich überhaupt gar keine Behauptung mehr möglich. Aber jedenfalls, um einfach näher dran an der Sache zu bleiben oder am Empfinden auch so der Menschen, da ist Freundschaft nicht möglich, da ist Liebe nicht möglich, wenn ich gar kein Freiheitswesen bin. Also dann gibt es natürlich auch keinen Unterschied zwischen Scheitern und Heimat, das es gibt. Es gibt auch kein Verhältnis zu Gott. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was diese Leute sich immer denken, die das so sagen. Ich habe ja oft schon mit solchen Leuten diskutiert. Zu meinem Kummer ist ja einer der großen Sprecher jahrzehntelang der Leiter der Deutschen Studienstiftung gewesen. Der Kollege Gerhard Roth, mit dem habe ich in Köln mal einen ganzen Abend diskutiert. Es war mir nicht möglich, ihm klarzumachen, dass, wenn er recht hätte, man seinen Text gar nicht diskutieren könnte, weil er ihn ja nicht geschrieben hat.
Könnte das eventuell eine Klammer sein? Es gibt ja immer in den Diskussionen auch um das Konzil, insbesondere wenn es um Fragen Gewissensfreiheit und Religionsfreiheit geht, immer so die Frage nach, vorher haben die Päpste was anderes gesagt und jetzt sagen wir es wieder so, und das geht ja eigentlich gar nicht. Könnte man hier vielleicht genau über diese Schnittstelle sozusagen die anthropologische Verbindung schlagen und sagen, nein, auch wenn das vielleicht so in Formulierungen so anklingen mag, wenn man tatsächlich in diese Tiefe der Bedeutung der Freiheit geht, dann gibt es hier durchaus eine Kontinuität.
Durchaus. Also das meine ich auch, vielleicht werden wir bei einer anderen Gelegenheit über diese Erklärung da zur Religionsfreiheit nochmal eigens reden. Und das, tatsächlich hat sich da in der Grundaussage nichts geändert, meine ich. Also man muss nicht sagen, wir hätten jetzt eine neue Kirche, sondern dass tatsächlich die Dinge richtiger gesehen werden. Früher sprach man davon, dass die Wahrheit Rechte hat und der Irrtum keine Rechte. Und da finde ich, ist es doch wirklich sinnvoll und vernünftig zu sagen, weder die Wahrheit noch der Irrtum hat Rechte, sondern Rechte haben Menschen, nämlich das Recht, ihrem Gewissen zu folgen. Und wenn ich das so anspreche, dann muss ich auch sagen, man guckt also die Sache besser an, aber im Grunde ist alles beim Gleichen geblieben, denn für die Gewissensfreiheit im Prinzip ist die Kirche immer eingetreten.
Und was der Freiheit und besonders einem emphatischen modernen Freiheitsbegriff immer wieder so ein bisschen im Weg steht, ist die Nummer zwei der Auflistungen der Charakterisierungen des Menschen durch Gaudium et Spes, nämlich als gleich als zweites wird gesagt, also erstens nach dem Bild Gottes überhaupt erstmal geschaffen,
Ja.
er ist ein Geschöpf, und dann gleichzeitig aber als ein soziales Wesen, nämlich als Mann und Frau. Das kommt ziemlich unvermittelt und ziemlich plötzlich.
Finden Sie?
Ja.
Also, ja, kann man so sagen. Also ich war da so ich, immer so. Mich hat es nicht überrascht, weil es schon in der Dogmatik von Karl Barth so steht. Also in Texten geht es ja tatsächlich so, in diesem Einschöpfungsbericht, dass es da heißt, er schafft den Menschen, und dann heißt es gleich wörtlich, männlich und weiblich schuf er sie. Also dann springt es von dort her in den Plural und setzt das unmittelbar an. Und ich, nachdem mein Lebensthema die Dreifaltigkeit ist mir das dann ohnehin noch mal sehr wichtig, dass ich schon Gott als ein göttliches Wir zu denken habe, und dass sich das gerade auch noch mal zeigt dort, so dass ich auch geneigt bin, mich eher denen anzuschließen, die sagen, dass diese Versichtbarung Gottes tatsächlich gerade auch noch mal im Miteinandersein der Menschen auftaucht. Das ist bei uns im Deutschen etwas tatsächlich schwierig. Wir haben halt bei uns immer das Ich in der Mitte.